Hallihallo ihr Lieben, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge des Extra Radio Podcasts. Und heute geht es um das namibische Schulsystem. Ja, das wird auf jeden Fall spannend. Es ist sehr vieles, sehr viel anders. Und ich sag euch, ich dachte lange, dass ich auf jeden Fall nach Deutschland zurückziehen werde, wenn unsere älteste Tochter eingeschult wird. Ja, und jetzt, wo das soweit ist, denke ich das genaue Gegenteil. Also, warum das so ist, wie das namibische Schulsystem für den breiten Bevölkerungsdurchschnitt ist und welche Herausforderungen und Chancen es zu bewältigen gibt, das erfahrt ihr in dieser Podcast-Folge von mir. Ich bin Jana und meine Mitgründerin Sij wird auch am Start sein und persönliche Einblicke als Schülerin und Lehrerin geben. Explore Radio, der Podcast. Hier hörst du alles über Namibia. Also starten wir erstmal ganz allgemein und dann gehen wir in die unterschiedlichen Details. In Namibia geht man in der Regel 12 Jahre zur Schule und das Schuljahr beginnt im Januar. Es ist also mit dem Kalenderjahr synchron. Das ist oft so in Ländern auf der Südhalbkugel übrigens. Keine Ausnahme für Namibia. Und ja, eigentlich ist die Schulpflicht nur 10 Jahre von 6 bis 16 Jahren, aber die meisten machen einen Abschluss ja nach 12 Jahren, man nennt das dann Matric, je nachdem welchen Abschluss man macht. Da gibt's natürlich auch noch Abstufungen je nach Schulform, dazu komme ich dann gleich. Die Grundschule ist erstmal in Junior und Senior Primary School unterteilt und ab Klasse 8 beginnt dann die High School. Man kann das 12. Jahr als Jahr 13 wiederholen, um seinen Notendurchschnitt zu verbessern oder um zum Beispiel international anerkannte Abschlüsse zu machen. Also das geht auch. Kommt aber ein bisschen auf die Schule an. Übrigens, wusstet ihr, Namibia ist das Land mit der höchsten Alphabetisierungsrate in Afrika südlich der Sahara. Über 90% der Menschen über 15 Jahre können hier lesen und schreiben. Warum das jetzt erwähnenswert ist? Weil sehr viele Leute immer sagen, dass das Schulsystem in Namibia so scheiße ist. Oh, darf ich das hier sagen? Ist ja mein Podcast, ne? Ich glaube ja. Genau, jedenfalls gibt es hier dieses Credo, dass ganz viele Menschen sagen, nee, das ist ja alles, das funktioniert nicht und so weiter und so fort. Man muss aber jetzt einfach ganz ehrlich sein, dass es im Vergleich tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert. Wie sind die Schulferien aufgebaut? Also landesweit sind Ferien ab Anfang Dezember bis ungefähr Anfang Mitte Januar. Und dann gibt es noch unterschiedliche Ferienkalender, die sich zwar so ein bisschen aneinander orientieren, aber dennoch nicht alle synchron sind. Aber auch nicht wirklich abgesprochen von den Bundesländern oder so, wie man das aus Deutschland kennt, sondern man orientiert sich an verschiedenen anderen großen Privatschulen. Oder da gibt's dann natürlich auch noch so Sportevents, zum Beispiel Hockeyliga oder solche Geschichten, wo sich dann auch manche Schulen daran orientieren. Aber die meisten sprechen sich halt ab und gehen so ein bisschen natürlich auch nach dem staatlichen Schulkalender. Und ja, die staatlichen Schulen, die folgen alle einem gleichen Kalender und hauptsächlich ist das Jahr durch diese Struktur in Trimester eingeteilt. Viele private Schulen folgen dieser Struktur halt auch, wie ich gerade schon gesagt habe, aber sie können frei wählen. Ein kleines Beispiel dazu, jedes Trimester hat zusätzlich zu Feiertagen noch eine Midterm Break, also ein langes Wochenende und dann gibt es im Mai 4 Wochen Ferien und im August und September nochmal 3 Wochen frei, ungefähr, das variiert dann je nach Jahr. Und die staatlichen Schulen, die haben aber ihre langen Ferien des Jahres jetzt aber seit der Pandemie in die kältesten Wochen gelegt, also Juni und Juli. Und im Moment ist so ein bisschen Chaos, man hört das immer, wenn man sich dann mit anderen Freunden unterhält, die zum Beispiel jetzt in Windhoek Kinder auf einer anderen Schule haben, die sagen dann, hä, wieso habt ihr denn jetzt Ferien? Also unsere Schule, und das ist auch eine Privatschule, die hat jetzt aber auch im Juli Ferien oder Ende Juni, Anfang Juli und gleicht sich damit an die staatlichen wieder an. Also es ist ein bisschen lustig, man bekommt hier am Jahresanfang dann einen Schulkalender und ja, es kann manchmal sein, dass man dann zum Beispiel diese Midterm Break an einem völlig anderen Datum hat wie eine andere Schule und wenn man dann zum Beispiel noch Kinder hat, die auf unterschiedliche Schulen gehen, dann kann es schon mal sein, dass man zum Beispiel, ja, die Kinder an unterschiedlichen Zeiten zu Hause hat. Ich hatte das zum Beispiel letztes Jahr. Da war meine ältere Tochter schon in der Vorschule und die jüngere war noch, ja, in der Kita. Und dann haben sich die Ferien genauso verschoben, dass ich quasi 6 Wochen lang immer ein Kind bei mir hatte. Und ich dachte mir so, ja, super. Also 3 Monate des ganzen Jahres arbeite ich sowieso nicht wirklich, sondern immer irgendwie nachmittags zwischendurch auf Spielplätzen am Abend. Ich weiß manchmal gar nicht, wie ich das alles schaffe. Und ja, dann hat sich das nochmal dadurch, durch so teilweise Verschiebungen der Ferien, nochmal ausgeweitet. Das heißt, ich glaube, ich hatte mindestens 4 Monate des ganzen Jahres immer ein Kind bei mir. Beginnen wir jetzt mal mit den 2 größten Unterschieden zu Deutschland. Also erstmal Schuluniformen und die Aufteilung des Schulsystems in staatliche und private Schulen. Und ich beginne mal mit den Schuluniformen, weil das dürfte interessant sein, denn jede Schule in Namibia hat Schuluniformen, egal ob staatlich oder privat. Es gibt irgendeine Form der Uniform. Das kann an manchen Privatschulen eher was Lockeres sein, wie zum Beispiel einfach ein Poloshirt mit dem Logo drauf und dazu eine schwarze Jogginghose oder so, dass man irgendwie bequem rumläuft mit Turnschuhen. Aber natürlich gibt es auch das, was ihr vielleicht auch seht, wenn ihr herreist und durch eine Stadt fahrt oder ihr werdet Kinder sehen, die auf dem Schulweg sind vielleicht, die am Straßenrand lang gehen in ihren Uniformen mit Krawatte und Blazer und ja, richtig, richtig herausgeputzt. Was daran praktisch und positiv ist, vor allem in einem Land, in dem viele Menschen von großer Armut betroffen sind, das hat Sitch auch nochmal kurz für mich in einer Voice Note zusammengefasst. So, und so hört sich übrigens Sitch an, falls ihr sie noch nicht gehört habt.
Hey Anna, so what you doing? How you doing? Anyways, I'm very great. So let's talk about the education system in Namibia and I'm gonna start with the school uniform. So I'm from a country where I feel like there is really no school, and if there are schools, then probably 2 or 3 schools that do not have uniform. Even private schools, they do have uniform. But I'm gonna be focused more on the government school because that is the system where you find that children from backgrounds that are not very much privileged are found in that. So Namibia is a third world country, so that says that we are actually having parents that are not earning or do not have jobs. Now, what I like about having a school uniform in school is that with a uniform, you cannot tell who is rich and who is not having anything, because what happens is that even though the parents do not have jobs most of the times, a school can decide that they're going to give the child a uniform. So it just rolls out the whole thing of having to bully someone because they don't have certain clothes, they don't wear certain brands. But when you're in uniform, you are literally in uniform, you are uniformed and you are all exactly the same. So the focus is not on the clothing when you're in the school, but rather on the learning, because, well, you are literally all just looking the same.
Absolut klar, die Vorteile liegen logisch auf der Hand. Und zwar erscheinen uns als deutsche Schuluniformen manchmal als sehr formell. Aber ja, ich habe ja gerade schon gesagt, es gibt unterschiedliche Abstufungen. Und Mädchen können inzwischen auch Hosen tragen. Wow! Das war nämlich, als ich mit 16 in Südafrika als Austauschschülerin an einer Schule war, noch nicht so. Wir mussten Röcke tragen. Und ich sag euch, es war so kalt im Winter. Oh, ich werde es nie vergessen. Ich habe noch nie so gefroren in meinem Leben wie in diesen dünnen Röckchen mit irgendwelchen kleinen süßen Söckchen. So niedlich das dann vielleicht auch irgendwie aussieht und man fühlt sich ganz, ganz stylisch. Es war einfach so kalt. Das habe ich noch nie erlebt. Ja. Und um dieses Thema abzuschließen, stärken Uniformen natürlich auch ein Zusammengehörigkeitsgefühl an den Schulen und das hier ist sehr stark ausgeprägt in Namibia. Das ist übrigens auch etwas, was staatliche und private Schulen hier gemeinsam haben. Es gibt eine große Identifizierung mit seiner Schule, auch ein Stolz, ein School Spirit, wie man das vielleicht auch aus Amerika kennt. Ja, und das ist auf jeden Fall die Gemeinsamkeit. Der größte Unterschied liegt natürlich in den Kosten. Und da gibt's jetzt auch wieder einen Punkt, den Sitch gleich noch weiter erklärt, der super positiv ist für Namibia und das Schulsystem hier.
I want to talk about one important factor that you should know about the Namibian education system is that the education in Namibia is actually free. From grade 1 to grade 12, learners do not pay school fees unless the school itself is asking for voluntary school development fund from the parents. But school is actually free, so there is no excuse for parents not to send their children to school with an excuse that I cannot afford school, because school is actually free. So that is one thing that I feel like Namibia is doing so well in comparison to other African countries, where learners or children actually disadvantaged and they cannot go on because their parents cannot afford school. But in Namibia, school is absolutely free. And also, just for you to know, especially in the villages, in primary school, primary school's learners get meals. They get meals every single day just to have something in the stomach, because as I said, some are coming from homes where there are no food, where there's no food rather, and actually in the school they're able to get that. So I also don't want to make this long, it's a bit too long already, but I hope that gives you just a little bit insight about the education system in Namibia.
Also wie ihr gerade gehört habt, das staatliche Bildungssystem in Namibia ist nämlich komplett kostenlos. Das ist auch ein großer Unterschied. Es gibt eine Schulpflicht und es ist kostenlos, diese Schulpflicht zu erfüllen, was es natürlich auch dann Eltern ermöglicht, die keine Arbeit haben, ihre Kinder zur Schule zu schicken. Theoretisch hat jeder Zugang zur Bildung. Zu den Problematiken, die dahinter stecken, warum Kinder vielleicht nicht zur Schule gehen oder gehen können, erkläre ich euch dann später auch gleich noch was. Bleiben wir aber nochmal bei den Privatschulen. Die sind hier nämlich in Namibia eine ganz normale Option. Nicht wie in Deutschland, nur für irgendwelche Superreichen oder Promis oder Stars. Nein, sobald man zur Mittelschicht gehört, schickt man sein Kind in der Regel auf eine private Schule. Warum? Wenn das Schulsystem an sich doch gar nicht so schlecht ist, erkläre ich euch jetzt. Es gibt mehrere Aspekte. Also einmal eine Besonderheit, die wir aus Deutschland nicht kennen. Vielleicht ja den Unterschied zwischen Bundesländern, aber nicht zwischen Schulen. Es gibt bei Privatschulen einfach ein ganz anderes Curriculum mit besonderen Fächern oder anderen Abschlüssen. Zum Beispiel kann man internationale Abschlüsse machen. Diese Schulen haben natürlich Geld und ganz andere Ressourcen zur Verfügung. Es gibt kleinere Klassen und mehr LehrerInnen und so weiter. Ist natürlich auch klar, die sind besser motiviert, die werden besser bezahlt. Und dazu kommt, man ist als Elternteil Kunde. Ja, und das ist auch ganz wunderbar, muss ich mal sagen. Ja, natürlich kauft man sich nicht die Noten der Kinder, obwohl, als ich Lehrerin war an einer großen Privatschule, muss ich sagen, dass mir einmal von einer Fachleiterin gesagt worden ist, dass ich dieses Kind doch in Geschichte nicht schon wieder mit einer 5 versehen kann, weil sie hat sich ja angestrengt und die Eltern zahlen ja immer ihre Schulgebühren pünktlich. Und da dachte ich mir so, bitte, was? Sympathisches, nettes Mädchen, aber da konnte ich nichts hochrechnen. Ich war einfach so, ich war sehr perplex. Ich dachte mir so, okay, also gut. Es sind also engagierte Eltern, die sehr viel bezahlen an die Schule und tatsächlich dann doch ein bisschen, ja, die Käuflichkeit der Schule in dem Punkt doch herausgestellt wurde. Aber gut, das sollte keine Regel sein, aber ich wollte es hier einfach mal kurz erwähnt haben. Ja, und wie sieht das denn dann an staatlichen Schulen aus? Hier kommen wir zu einem wichtigen Thema, denn nicht überall im Land sind die Ressourcen und Chancen gleich verteilt. Überraschung ist nichts Neues, vor allem wenn ihr den Podcast schon ein bisschen länger hört. Da kommen wir ja immer wieder hin und ich habe es in dieser Folge ja auch schon gesagt. Und Sitch hat mir erzählt, was die größten Herausforderungen diesbezüglich sind.
I also want to talk about one of the biggest flaws that we have in the education system. It's just the lack of technology. I mean, 2020 was the year that really showed us that you need technology within the schools. Technology is mostly found in schools that are in the city. Even though our curriculum says that we have information technology, or ICT as we would call it here, information communication and technology, we don't really have the practical part of it. Yes, we do have it in theory. Learners are taught in school about ICT, but they don't practice it. So in 2020, COVID hit and the learners were expected to attend school via Zoom. Now, this might have worked in the city because the children, most of them do have access to the internet. They do have access to computers, or to cell phones. But that did not work for people who are in the villages, deep in the villages, because these are people who have never even seen a computer before. And now you are telling them about Zoom. How can they know about Zoom when they literally have no idea how to switch on a computer? So the Namibian government could totally change this by integrating technology within the schools, that if you're going to offer subjects like ICT, then make the resources available. You cannot just theoretically teach someone and not give them the practical aspect of it. So that, I think, for me, is one of the biggest challenges that we do have in the education system. But not only that, I said that it's a government, I'm concentrating on the government system, but also lack of textbooks within the school. It's not that I want to negatively speak about my country, but it is the fact, it is the truth that we actually do not have textbooks or we do not have resources. You find that learners get to share textbooks. You can find that 5 learners are sharing 1 textbook. So what does that do to the learners? The learning is slowed down, because if one learner is, one learner goes with a textbook, that means that the others do not have a textbook. So I feel like that's also another obstacle, having to share textbooks, textbooks never being enough. So again, also just the lack of classrooms. I know that if you go beyond Windhoek or Swakopmund, or you just go in villages, you find that until today, learners are actually being taught under trees. Like, true story about myself, from grade 1 to grade 4, I schooled in the northern part of the country. I was literally taught in a classroom made out of stalks. All right. It was made out of just sticks, if I should say that. You know, you're in a classroom, and when it's rainy season, you're sitting underwater, or you're sitting with millipedes and all sorts of insects. But until, I feel like it has been 32 years of independence, that should have been changed by now, where we should have classrooms. It's a story that is spoken about year in, year out, president in, president out, and that does not actually get to change. And it only changes in situations, or these changes actually come to schools that are already doing well.
Also die Ressourcen dort sind sehr, sehr, sehr begrenzt. Manchmal, ich habe auch schon von Lehrern gehört, dass sie teilweise 50 SchülerInnen in einer Klasse unterrichten. Lehrermangel, Lehrer fallen aus. Das Gehalt ist nicht wirklich gut, obwohl die Regierung 20% des Staatshaushaltes in das Bildungssystem steckt. Ja. Also man sieht auch wieder hier, die Schere zwischen Arm und Reich klafft groß auseinander. Also ich weiß von Privatschulen hier, wo man ab der ersten Klasse im Haushalt Zugang zu mindestens einem iPad haben muss. Die Liste der Materialien, die die Eltern kaufen müssen für ein Schuljahr, ist riesig lang. Und natürlich kann man auch anders lernen. Man kann auch anders gut lernen. Es gibt hier auch fantastische Ärzte, die auf staatlichen Schulen waren, die danach studiert haben. Es gibt Kinder, die auf Farmschulen waren, aus denen was geworden ist. Man kann jetzt nicht pauschal sagen, ja, nur weil die arm sind, daraus wird aus ihnen nichts. Aber wir kennen das ja auch in Deutschland. Es ist da vielleicht nur nicht so offensichtlich wie hier. Aber es ist ja auch kein Geheimnis, dass Kinder aus besser verdienenden Familien bessere Noten kriegen, eher aufs Gymnasium geschickt werden und so weiter und so fort. Ja, aber kommen wir zurück zu Namibia. Hier ist man generell in der Wahl der Beschulung des Kindes total frei. Also wenn man die finanziellen Mittel zur Verfügung hat, das habe ich ja eben schon gesagt, aber trotzdem auch nicht nur das. Man kann in Namibia zum Beispiel viel einfacher Homeschooling umsetzen und es ist halt hier auch legal. Es gibt natürlich ein paar Richtlinien, die man einhalten soll und muss, aber theoretisch, ich habe mit einer Lehrerin gesprochen, die selbst so eine Homeschooling-Tutoring-Gruppe hat, mit 40 Kindern oder Gruppen, die sie dann betreut als Coach, Lehrer und so weiter, aber nicht nur mit Frontalunterricht, sondern jeder lernt halt dann auch in seinem Curriculum, was er sich zum Beispiel online zusammensucht, mit Hilfe der Eltern und den Coaches und Lehrern. Und sie meinte halt, ja, theoretisch, wenn man jetzt ein Kind aus der Schule nimmt und nicht ein Lehrer irgendwie sagt, ja, check da mal, dann findet das halt auch keiner raus. Aber der richtige Weg wäre, dann dem Ministerium mitzuteilen, dem Bildungsministerium, hallo, wir machen Homeschooling und wir folgen diesem Curriculum online oder mit Hilfe eines Tutors zu Hause oder nicht. Und ja, es ist auch logisch, weil zum Beispiel viele Kinder ja auch in abgelegeneren Gegenden wohnen, zum Beispiel auf Farmen, wo es dann nicht so die traditionelle Schule geht. Und dann kann man zum Beispiel sich auch einen Lehrer engagieren, der ein paar Stunden am Tag dann die Kinder unterrichtet zum Beispiel. Oder einmal die Woche für einen Check-in in die Stadt fährt und man dort dann die Sachen macht und die Hausaufgaben mitbekommt. Es gibt in Namibia auch Waldorfschulen in Windhoek, da wird Deutsch gesprochen. Und auch bei Privatschulen spielt die Sprachwahl der Schule eine große Rolle. Natürlich könnt ihr euch es denken, es gibt hier auch deutsche Auslandsschulen, an denen man auch Abitur machen kann. Aber es gibt auch Schulen, die sind Afrikaans, dann Englisch. Es gibt Schulen, die sind Afrikaans, aber mit zwei Unterrichtssprachen. Das gleiche auch bei deutschen Schulen. Man macht dann das Abitur, aber hat Unterrichtssprachen zum Beispiel auch auf Englisch. Ja. Und bei staatlichen Schulen ist es so, dass die offizielle Unterrichtssprache ist die offizielle Landessprache, das ist Englisch. Aber für die unteren Klassen der Grundschule ist Unterricht in der vorherrschenden Sprache der Region Pflicht. Zum Beispiel gilt das für ländliche Gegenden und dann guckt man ja, was ist die vorherrschende Sprache, zum Beispiel Rukangali im Norden, dann wird dort auf Rukangali unterrichtet. Und das ist auch sehr, sehr gut für die Kinder. dass sie erst später dann anfangen, auf Englisch unterrichtet zu werden und Englisch zu lernen, weil sie bis zu dem Zeitpunkt der Einschulung zu Hause teilweise ja gar kein Englisch sprechen. Stellt euch das mal vor, dann kommt ihr in die Schule und man muss dann zusätzlich zu dem Ganzen, was man lernt, noch auf einer völlig anderen Sprache alle Instruktionen durchführen, auf Englisch lesen lernen und eigentlich, ja, war man mit dieser Sprache noch nicht in Kontakt. In den ländlichen Gegenden sind die Schulwege übrigens auch sehr, sehr weit, wie ihr euch denken könnt, und der Weg muss zu Fuß zurückgelegt werden. Das ist dann natürlich auch ein Hindernis, dass Kinder tatsächlich zur Schule gehen, weil ich habe ja schon gesagt, theoretisch hat jedes Kind die Möglichkeit auf freie Bildung oder auch die Pflicht, aber in der Umsetzung ist es natürlich dann in solchen Gegenden einfach wahnsinnig schwierig. Es gibt Kinder, die schlafen in der Schule. Sitch hat auch gesagt, sie bekommen dort eine warme Mahlzeit. Das ist auch nicht bei jeder Schule so, aber bei vielen. Und wenn dieser Weg auch zu weit ist, dann kann man auch in einem Hostel leben. Aber das muss natürlich bezahlt werden. Also viele Schulen haben ein Schülerheim oder ein Hostel, was an die Schule angeschlossen ist. Dort werden sie dann versorgt, Montag bis Freitag. Ähnlich wie bei einem Internat. Aber oft ist es so, dass das Hostel dann außerhalb der Schule liegt. Also zum Beispiel bei meinem Mann war es so, als er klein war und zur Schule gegangen ist, beziehungsweise klein, dann ab der 7., 8. Klasse, ab der Highschool, lebte er in einem deutschen Schülerheim in Otjiwarongo und ist dann aber auf eine afrikanische Highschool gegangen. Ja, es gibt natürlich private Organisationen, die zum Beispiel diese Ungleichheiten ausbügeln wollen. Und wenn Kinder in einer Schule schlafen, in der sie ja vielleicht ihre einzige warme Mahlzeit des Tages auch bekommen und keine Matratzen haben, auf denen sie schlafen, aber unbedingt natürlich ihre Bildung erhalten wollen, dann gibt es Projekte wie zum Beispiel von SeaWork Cares, das Adopt a School Project. Und ich spiele euch mal den Fundraising-Film vor, der ist auch nur eine Minute lang und für den habe ich das Voice-Over gesprochen. Und ich verlinke euch in den Shownotes auch diese Organisation. Aber ich sage jetzt erstmal kurz, Film ab.
Unsere Kindheit ist ausschlaggebend für das weitere Leben. Ernährung spielt während dieser Jahre eine Schlüsselrolle in der kindlichen Entwicklung. Bei SeaWork Cares ist es unsere Mission, Hunger zu reduzieren und den Zugang zu Bildung in Namibia zu verbessern. Wir konzentrieren unser Engagement auf abgelegene, verarmte Gemeinden durch den Aufbau nachhaltiger Ernährungsprogramme in Schulen. So erzielen wir einen positiven Effekt, wo der Bedarf am größten ist. Unser Ziel ist es, Kindern zu helfen, den Armutskreislauf zu durchbrechen, indem wir Hunger stillen und so regelmäßige Schulbesuche fördern. SeaWork Cares ist eine registrierte und angesehene Stiftung, welche ihre Erfolgsgeschichte einem hingebungsvollen und engagierten Team zu verdanken hat. Wir sind stets bereit, noch einen Schritt weiter zu gehen, glauben fest an unsere Mission und wissen, dass eine gute Mahlzeit großartige Ergebnisse bedeuten kann. Helfen Sie uns dabei, unseren namibischen Kindern die Chance auf eine bessere Zukunft zu ermöglichen.
Also das größte Problem, was diese Organisation löst, ist, dass viele Kinder nicht in die Schule gehen, weil sie hungrig sind. Oder wenn sie zur Schule gehen, können sie sich nicht konzentrieren. SeaWork Cares versorgt am Tag, glaube ich, ungefähr 2000 Kinder mit einer warmen Mahlzeit. Sie verteilen jedes Jahr Schulrucksäcke mit Materialien, dass Kinder das Basic haben oder ja, das, was man so braucht, von einem Lineal bis hin zu Stiften, ein bisschen Papier. Es gibt Mützen, es gibt Decken, es werden Matratzen in solchen Schulen verteilt, wo die Kinder dann halt auch informell übernachten müssen, wegen diesen langen Schulwegen zum Beispiel. Und ja, das ist auf jeden Fall auch einer der größten Unterschiede zu Deutschland. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ihr fragt euch jetzt sicher noch, ich habe vorhin ja auch gesagt, was verdient man denn hier so als Lehrer? Und da kann ich euch auch einen privaten Einblick geben, denn ich habe ja selbst mal an einer Privatschule unterrichtet und da liegen die Gehälter höher. Das heißt, an den staatlichen Schulen sind die Gehälter darunter. Und ich habe als Lehrerin in Vollzeit an einer der besten Privatschulen des Landes, wo ja die Schulgebühren, ich muss sagen, im Monat ungefähr 400 Euro betragen. Pro Schüler in der Highschool habe ich vor 5 Jahren ungefähr 1000 Euro netto im Monat verdient. Ich hatte eine 8., eine 9., eine 10., eine 11. in Deutsch, eine 8. und eine 9. in Geschichte. Also ja, es war komplette Unterrichtswoche war voll. Also ich habe viel abends und nachmittags korrigiert, vorbereitet, nachbereitet. Man muss noch eine AG dazu anbieten pro Woche. Ja, also das ist mit 1000 Euro, also geht gar nicht. Und ihr könnt euch natürlich vorstellen, wie ich nach kurzer Zeit auch dann demotiviert war. Das ist halt eine der besseren Schulen. Ja, und klar, Lehrer, die vielleicht auch länger dabei sind, haben dann wahrscheinlich auch ein bisschen höheres Gehalt. Aber dennoch, wenn man es mit Deutschland wieder vergleicht, ich glaube, da würde jeder Lehrer anfangen zu weinen. Ja. Wie sehen denn generell die Chancen aus, wenn man in einer privilegierten Position im Land ist, wie ich es zum Beispiel bin? Also wir können eine Schule frei wählen, die unsere Kinder dann in ihren individuellen Stärken unterstützt. Die Schulwahl fällt hier neben der Sprache auch oft auf, ja, was ist der Fokus? Gibt es eine eher akademische Ausrichtung, eher eine sportliche Ausrichtung? Dann natürlich die Abschlüsse. Man kann das Abitur auch neben der Schule machen im Selbstlernprozess oder man macht den namibischen Abschluss oder nebenbei noch einen Cambridge-Abschluss. Mit dem namibischen Abschluss kommt man leider nicht so weit. Egal wie gut der ist. Also man muss wirklich, wenn du den machst, Bestnoten haben, womit man halt dann in Namibia studieren kann, aber wirklich nur, wenn du Bestnoten hast, sonst bekommt man keinen Studienplatz, die sind sehr begrenzt. Und viele gehen auch rüber nach Südafrika zum Studieren, aber wenn du nur den namibischen Schulabschluss hast, ist es schwierig, vom Niveau her da reingenommen zu werden, ohne Zusatzprüfung. Also die meisten Leute machen hier einen Cambridge-Abschluss, international anerkannt. Und ja, dann kann man natürlich auch auf dem gleichen Level wie das Abitur machen. Dann muss man nur seine Sprachkenntnisse nachweisen. Wenn man zum Beispiel in Deutschland studieren will, kann sich das aber anerkennen lassen, wenn man die richtige Fächerkombination gewählt hat und das höchste Level. Oder man macht einfach parallel dazu selbst das Abitur und schreibt es dann hier. Und ja, die Vorzüge hören nicht auf. Also die Schulklassen hier von privilegierten Familien sind zum Beispiel bei uns 15 Kinder in Klasse 1 bis 3 gemischt. Und die können alle im eigenen Tempo lernen, alles erarbeiten, wie sie das möchten. Sie haben natürlich vorgegebene Strukturen, sie haben Frontalunterricht. Ja, aber ihr seht schon, 15 Kinder in Klasse 1, 2 und 3. Ich glaube, das wäre auch für jeden in Deutschland ein Traum. Es ist eine sehr, sehr lange Folge. Ich ziehe mal ein Fazit. Und auch hier herrscht, wie im Gesundheitssystem, in der Folge, die ich davor gepostet habe, ein Zweiklassensystem. Aber der Zugang zur Bildung, der wird niemandem vorenthalten. Die großen strukturellen Probleme, die entstehen tatsächlich in der weiterführenden Ausbildung, weil ja der Schulabschluss der Namibische, wie ich schon gesagt habe, wenn man den nicht mit besten Noten besteht, ist der kaum etwas wert, weil ja die Competition, der Wettbewerb einfach so groß ist im Land und auch außerhalb des Landes. Das Studium in Namibia ist dann auch nicht mehr kostenlos. Es ist wirklich, wirklich teuer, muss ich sagen, vor allem wenn man das in Relation setzt zu dem Durchschnittseinkommen der Menschen hier. Ja, und da muss dann jeder durch und das geht über Darlehen, wenn man dann einen Platz bekommt. Aber dadurch, dass die Leute natürlich danach nicht eine Jobgarantie haben, ist es bei Jobs, wenn du jetzt nicht irgendwie Ärztin, Ingenieur oder irgendwie sowas wirst, Anwältin, dann ist es so, dass du wahrscheinlich keine Chance hast, dieses Darlehen jemals zurückzubezahlen. Na, das ist halt auch ein großes Problem oder es dauert wirklich sehr, 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 sehr lange. Weiter zum Fazit. Viele SchülerInnen können sich hier keinen eigenen Laptop leisten, sie haben kein Internet zu Hause und sie haben auch oft nicht richtig gelernt, einen Computer zu bedienen, wenn sie zum Beispiel in ländlichen Gegenden aufgewachsen sind. Das hat Sitch ja auch erzählt. Aus meiner Position heraus kann ich natürlich total einfach sagen, mir gefällt die Freiheit und Freiheit bedeutet hier aber auch wieder wie beim Gesundheitssystem ganz konkret Geld. Geld ist in Namibia Freiheit und dennoch sage ich ja auch, es trifft ja auch irgendwie auf Deutschland zu. Wer Eltern hat, die involviert sind und selbst studiert haben, hat bessere Bildungschancen. Das ist in Namibia leider auch nicht anders. Wer reich ist, hat bessere Bildungschancen. Das Gleiche gilt für Deutschland wie auch für Namibia. Und wahrscheinlich auch für viele, viele andere Länder auf der Welt. Und natürlich dennoch sind die Auswirkungen hier wieder viel, viel, viel massiver. Ich liebe das Prinzip, dass ich hier frei entscheiden kann, mein Kind von der Schule befreien zu lassen, wenn ich das möchte. Natürlich kommt es auch auf die Schule an. Es hat nichts mit meinem Wohnort zu tun, auf welche Schule ich mein Kind schicke oder ein Bezirk oder ja ein Stadtviertel. Man kann auch mal zwischendurch, wenn man nicht Schulferien hat, auch mal ein bisschen länger wegbleiben, muss es natürlich beantragen und besprechen. Aber man wird nicht gleich mit Sanktionen oder Polizei bedroht, wenn man so etwas macht, wie mal einen Tag früher in die Ferien zu fahren, weil ich bin ja Kundin in meiner Schule. Und das ist halt wirklich einfach legal möglich. Das Gleiche gilt für Homeschooling, abgesehen davon, ob man das jetzt gut oder schlecht findet, das ist eine andere Debatte. Aber theoretisch gibt es hier diese ganzen tollen Möglichkeiten, die man hat, wenn man Geld hat. Nichtsdestotrotz, wir können positiv und optimistisch bleiben. Andere strukturelle Probleme entstehen nicht bereits in der Schule, sondern, wie wir ja gesehen haben, am Beispiel der Alphabetisierungsrate, im Vergleich in Afrika schneidet Namibia wirklich sehr, sehr gut ab und wahrscheinlich auch weltweit, wenn man es mit anderen Ländern vergleicht, die ähnlich sind. Aber ja, ich habe es jetzt mehrfach gesagt in dieser Folge und auch in der letzten, Chancengleichheit oder Gleichberechtigung sieht natürlich anders aus. Na, da brauchen wir uns alle nichts vormachen. Aber es liegt, ich glaube, wirklich sehr, sehr, sehr viel im Auge des Betrachters oder aus der Position, aus der man auf das Schulsystem hier guckt. Und es könnte, wie gesagt, schlimmer sein. Und ich sage das jetzt nicht nur aus meiner privilegierten Position heraus, der ja die ganze Welt hier offen steht, die ganzen Schulen offen stehen. Nein, sondern Sitch hat es ja auch gesagt. Also es ist halt nicht alles schlecht. Es könnte wirklich besser sein. Und ich glaube, mit diesem Fazit schließen wir mal diese Podcast-Folge. Und das ist ja wie mit so vielen Dingen im Leben. Vielleicht könnte es besser sein, aber vielleicht ist das hier gerade die bestmöglichste Lösung, die es gibt für dieses Land in diesem Moment. Und am Rest wird gearbeitet. Und man kann nur hoffen, dass es sich verbessert. Denn der Trend ist leider auch so, dass es so ist, dass viele Leute, die vielleicht vor 10 Jahren Abschluss gemacht haben, würde ich mal sagen, ungefähr, noch auf staatlichen Schulen waren, deren Kinder werden auf jeden Fall auf eine private Schule gehen, weil die staatlichen Schulen dann doch eher auf einem Abwärtstrend waren in den letzten 10 Jahren. Aber ich will mir da jetzt auch nicht erlauben, eine Prognose zu geben, woran es liegt oder wie es denn weitergehen könnte. Hoffen wir das Beste, bleiben wir optimistisch und positiv. Und wer weiß, vielleicht spreche ich irgendwann mal mit jemandem vom Bildungsministerium und bekomme dann diese Prognose. Und dann teile ich sie natürlich gerne mit euch. Danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr dabei wart, dass ihr mir so spannende Fragen stellt, über die ich hier eine halbe Stunde reden kann. Also ja, ich hoffe, ihr habt was Neues gelernt, konntet was Interessantes mitnehmen und ich freue mich darauf, bald wieder mit euch zu sprechen, von euch zu hören. Schickt mir eine Sprachnachricht und dann mache ich vielleicht schon bald eine Podcast-Folge über eure Frage über Namibia. Also bis bald, eure Jana. Explore.